Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft hoch 2. Heute mal mit einem Deep Dive, einem etwas theoretischeren Einstieg in Richtung dem Thema Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern es zeigt sich, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Es zeigt sich unter anderem darin, dass in den letzten anderthalb Jahren das Suchvolumen zum Begriff Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Umfeld um über 100% gestiegen ist. Deswegen heute bei Wirtschaft hoch 2 Nachhaltigkeit und wie sich Nachhaltigkeit auf Unternehmen und die Gesellschaft auswirkt.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Bevor wir loslegen, ein kurzer Disclaimer zum Start. Hans-Jürgen und ich hatten heute leider keine Zeit, uns persönlich zu treffen. Deswegen haben wir uns eine Plattform genommen, CleanFeed, über die man gemeinsam Podcasts oder Audioaufnahmen machen kann. Leider hat die Plattform heute etwas Hänger gehabt. Das heißt, wir haben eine relativ rumpelige Audioqualität. Ich denke aber, dass das ganz gut zu verstehen ist. Ich möchte nur einfach, dass Sie sich nicht wundern, weil bisher hat es gut funktioniert. Leider dieses Mal nicht so wirklich. Deswegen trotzdem viel Vergnügen, gutes Zuhören und beim nächsten Mal wird die Audioqualität wieder in gewohnter Manier bei Ihnen im Ohr zu hören sein. Danke. Hallo Hans-Jürgen.
Hallo Thorsten.
Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, das freut mich auch sehr.
Und wir wollen uns heute mal dem Aspekt Nachhaltigkeit widmen. Ein Thema, das du auch schon ein bisschen stärker im Blick hast seit geraumer Zeit. Wir haben ja da schon vor anderthalb Jahren mal eine erste Folge zu gemacht, wo wir so ein bisschen auch den ersten Blick in Richtung Nachhaltigkeit CSR geworfen haben. Und wir wollen heute mal ein, ja, wir haben es genannt, Deep Dive in Richtung Nachhaltigkeit machen. Einfach um zu schauen, warum dieses Thema immer relevanter wird und auch vermutlich bleiben wird, oder?
Ja, das für mich ist es ja ein sehr spannendes Thema. Also ich habe mich gerade so in den letzten Jahren intensiver damit beschäftigt, weil meine kleinen Kinder ja auch irgendwann nochmal groß und erwachsen werden wollen und vielleicht selber noch Kinder haben wollen. Und da sollte man sich natürlich schon Gedanken machen, welche Ressourcen wir wie nachhaltig eigentlich einsetzen und unseren zukünftigen Generationen bewahren wollen. Und insofern ist das in Verknüpfung mit einem Betriebswirtschaft, in der betriebswirtschaftlichen Steuerung ja ein sehr spannendes Thema, das mich immer wieder umtreibt dann auch.
Genau, aber man merkt ja auch, dass viele Veränderungen werden ja heute auf den Klimawandel zurückgeführt. So genau kann man das ja nicht alles belegen, aber aus wissenschaftlicher Sicht sind wir ja schon eigentlich einigermaßen sicher, dass das durchaus Entwicklungen sind, die die Welt auch verändern werden auf lange Sicht.
Ja, wenn man sich nur anschaut, was der Weltklimarat oder auch andere renommierte Institutionen dort an aktuellen Erkenntnissen veröffentlichen, dann ist es ja so, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so hoch ist wie seit etwa 800.000 Jahren nicht mehr. Und insofern machen sich die Wissenschaftler ja sehr, sehr viele Gedanken darum, inwieweit diese Entwicklung jetzt zum Klimawandel, zur Erhöhung der Temperaturen weltweit, zum Anstieg der Meeresspiegel und zu anderen Effekten beitragen, die letztlich dann für die Unternehmen ja physische Risiken bedeuten, die der Gesellschaft zu Veränderungen führen werden, die zu Veränderungen von Lebensräumen führen werden, die damit natürlich auch zu veränderten ökonomischen Aktivitäten führen müssen. Diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, also diese Phase dieses Übergangs, wo man jetzt also erkannt hat, wie stark dort Effekte eventuell auftreten können und wie jetzt also die wirtschaftlichen Aktivitäten verändert werden müssen, damit wir zu nachhaltigeren Produktionsmethoden, zu weniger CO2-Ausstoß kommen und dann damit die Auswirkungen dieses Klimawandels eben noch dämpfen können. Die ist natürlich jetzt gerade aktuell sehr spannend für uns, zu sehen, wie dort also die Unternehmen reagieren, wie die Gesellschaft reagiert, wie die Politik reagiert. Das ist ja das, was gerade sehr stark bewegt und was sicherlich auch zu diesem steigenden Suchvolumen nach diesen Nachhaltigkeitsthemen führt, weil sie eben durch Klimaaktivitäten oder Aktivisten eben wie Greta oder andere ja auch sehr viel stärker in den Medien präsent sind, als sie das in der Vergangenheit vielleicht war.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Du hast gerade angesprochen, das ist quasi so eine Art neue Phase eingetreten. Und vielleicht lass uns doch einmal schauen, wie so eigentlich unternehmerische Steuerung sich über die Zeit entwickelt hat, weil da gab es ja verschiedene Abschnitte und jetzt haben wir da gerade so einen Übergang, so eine neue Phase. Vielleicht kannst du mal diese drei verschiedenen Phasen, die man so klassisch diskutiert, mal so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, also wenn ich mal so in den 70er Jahren anfange, dann fing also an der Shareholder Value an, jetzt in der Unternehmenssteuerung sehr, sehr viel stärker an Relevanz zu gewinnen. Es gab einen Wettbewerb um Kapital, um insbesondere Eigenkapital in den Unternehmen. Das heißt, man hat versucht, die Shareholder durch einen möglichst hohen Return sozusagen dazu zu bringen, hier Aktien zu zeichnen oder eben Kapital in Unternehmen zu investieren. Und das hat dann Einzug gehalten auch in die Unternehmenssteuerung, dass man also eben auch versucht hat, die Unternehmen intern darauf auszurichten, möglichst hohe Gewinne zu erwirtschaften für die Eigentümer und damit letztlich dann erfolgreich am Markt zu sein und im Wettbewerb um Kapital zu sein. Ein Ansatz, der sicherlich viele, viele Jahrzehnte dominiert hat und der auch heute ja durchaus noch immer in den Unternehmen vorzufinden ist. Also ein Unternehmen muss natürlich langfristig profitabel sein, um überhaupt am Markt bestehen zu können, investieren zu können, im Wettbewerb sich behaupten zu können. Und diese Profitabilität, das ist ja letztlich das, was der Shareholder-Value-Gedanke hier auch natürlich in den Vordergrund rückt, dass die Unternehmen also dort entsprechend Geld verdienen, für ihre Anteilseigner Geld verdienen und sich so im Wettbewerb behaupten. So, dann hat man aber natürlich auch schon gesehen, dass es dann ja nicht nur die Shareholder gibt, die jetzt ein Interesse am Unternehmen haben, sondern wenn man dann ein bisschen weiter schaut, das ging so in Mitte der 80er Jahre los, da wurde der Stakeholder-Ansatz dann entwickelt, wo es also darum ging, auch jetzt nicht nur die Eigentümer, sondern eben auch andere Anspruchsgruppen, die ein Interesse am Unternehmen haben, ein Stake am Unternehmen halten, hier die jetzt also auch mit zu berücksichtigen in der Unternehmenssteuerung. Also seien es jetzt die Mitarbeiter als interne Anspruchsgruppen oder eben die Kapitalgeber, Eigen- oder Fremdkapitalgeber, aber auch die Öffentlichkeit, die Institutionen, die Regulatorik und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Anspruchsgruppen, wenn man jetzt an die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens denkt, ne? Bis hin dann eben zu Kunden und Lieferanten, die ja als sehr, sehr wichtige Gruppen dann eben auch hier zu sehen sind. Und hat man dann also versucht, in die Steuerung der Unternehmen diese Aspekte stärker mit hineinzubringen. Und der weiteste Schritt, der dann sicherlich erfolgt ist, ist jetzt bis hin in die sogenannte Triple Bottom Line, die dann so in Ende der 90er Jahre entwickelt wurde, wo man also wirklich versucht hat, Kapitalarten zu unterscheiden im Unternehmen, also ökonomisches, ökologisches und soziales Kapital. Und Unternehmen eben nicht mehr nur einseitig auf ökonomische Ziele auszurichten, sondern auch ökologische und soziale Ziele zu erreichen und da also einen Dreiklang herzustellen zwischen diesen verschiedenen Zielsetzungen.
Kann man vielleicht kurz nachfragen, kann man da vielleicht sagen, dass bei der Triple Bottom Line quasi die Ansprüche, die die Stakeholder ja schon hatten, dass die versucht werden auch zu bewerten?
Richtig, genau. Ne? Dass man also in die Steuerung explizit mit hineinzubeziehen, indem man also jetzt auch andere Kennzahlen vielleicht mit berücksichtigt in der Steuerung, als das bisher der Fall war, eben nicht mehr nur rein wirtschaftlich orientierte Kennzahlen berücksichtigt, sondern auch andere Kennzahlen mit einbezieht, sei es der CO2-Ausstoß, sei es die Mitarbeiterzufriedenheit oder Ergebnisse von Stakeholder-Befragungen oder ähnliche Dinge, die man ja auch messen kann und die man letztlich ja dann auch für Steuerungszwecke nutzen kann.
Wie kann man erklären, dass sich diese Triple Bottom Line etabliert hat, weil du hast ja zu Beginn gesagt, dass quasi Shareholder-Value-Ansatz klassisch die Betrachtung der Kapitaleigner des Unternehmens oder der Kapitalgeber des Unternehmens im Vordergrund stellt. Wieso habe ich denn als Unternehmenseigentümer ein Interesse daran, ökologische oder soziale Ziele zu verfolgen? Natürlich ist klar, wo das herkommen kann, aber wie baut sich denn dieser Druck überhaupt auf, dass ich diese Ziele auch als so relevant betrachte, dass ich meine unternehmerische Aktivität in die eine oder andere Richtung vielleicht anpassen muss, um diese Ziele zu erreichen?
Der Druck, glaube ich, der kommt ja viel aus der politischen Betrachtung und durchaus auch aus der gesellschaftlichen Veränderung, die ja dann stattfindet, dahingehend, dass man eigentlich immer wieder, wenn man diese Ansätze sich anschaut, dann kommt man dazu, okay, da gab es immer irgendwie zum Beispiel Betrachtung von der EU, Klimakonferenzen und ähnliche Dinge, bestimmte Reports, die von der EU veröffentlicht wurden, wo ganz einfach, nicht von der EU, von der UN veröffentlicht wurden, wo man ganz einfach dann eben sehr viel stärker auf dieses Thema der Nachhaltigkeit, der Klimaentwicklung, der schonenden Nutzung von Ressourcen für zukünftige Generationen hingewiesen hat und das mehr ins Bewusstsein gerufen hat. Insofern ist das, glaube ich, ein Prozess, der sich eben letztlich über Jahrzehnte hier entwickelt hat und wo heute die heutige Generation, wie man ja auch sieht, sehr viel mehr Wert darauf legt, dass also auch nachhaltig agiert wird, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Man sich eben weniger Gedanken um das Klima machen musste, vielleicht darum, ob das Öl jetzt eine endliche Ressource ist oder nicht, was aber eben auch schon ja Dinge befördert hat, die letztlich heute, deren Auswirkungen wir heute sehen, eben auch in dem Bewusstsein der Gesellschaft und damit in den Dingen, die auch für die Unternehmenssteuerung eine Rolle spielen.
Aber die Einflussnahme, die du gerade ansprichst, die sozusagen jetzt dann diese Veränderung auch bewirkt, wo kommt denn der stärkere Einfluss her? Kommt der vom Druck der Straße? Du hast das Thema ja der Bewegung gerade angesprochen, ob das von Greta Thunberg angestoßen, aber auch in andere Richtungen. Gibt es durchaus gesellschaftliche Strömungen in die Richtung? Oder würdest du sagen, dass denn die Einflussnahme, die wirklich was bewirkt, eher aus der regulatorischen Seite kommt?
Aus meiner Sicht ist es dann doch eher die regulatorische Seite, also die Politik, die versucht tatsächlich auch solche langfristigen Entwicklungen, was ja eigentlich gegen das Interesse vielleicht manches Politikers ist, aber auch solche langfristigen Entwicklungen dann trotzdem aufzugreifen und in Vorgaben einfach auch zu ziehen, sei es der CO2-Emissionshandel oder ähnliche Dinge, die ja eingeführt wurden, um eben die Umwelt zu schützen und Produktionsbedingungen nachhaltiger zu machen und eben das Klima jetzt eben nicht mehr so zu schädigen, wie man es vielleicht jetzt in der Vergangenheit einfach so getan hat, wo man wider besseren Wissens eben sehr, sehr klimafeindlich vielleicht produziert hat und es einem relativ egal war, wie viel CO2 dabei jetzt ausgestoßen wird oder ähnliches.
Wie macht das die Regulatorik, wenn man das so als abstrakten Begriff nimmt? Greift die dann wirklich bewusst mit Vorgaben in einzelne Wirtschaftsbereiche ein, dass dann vorgegeben wird, bestimmte Anteile an wiederverwertbaren Stoffen müssen verwendet werden? Oder wie läuft das ganz praktisch?
Ich glaube, es ist ein sowohl als auch, so ist zumindest meine Wahrnehmung. In Teilen wird eben direkt eingegriffen. In Teilen tut sich die Politik ja durchaus dann schwer, direkt hart einzugreifen. Also, wenn wir jetzt mal das CO2-Thema anschauen, da reden wir darüber, wie Preise festgesetzt werden für CO2-Ausstoß. Aber wir reden im Moment ja noch nicht darüber, dass CO2-Ausstoß verboten wird. Ja, also, so etwas, da ist irgendwie ja natürlich auch ein Mittelweg gefragt, um jetzt durch solche Vorgaben nicht wirtschaftliche Aktivität im Keim zu ersticken oder den Unternehmen, die international tätig sind, jetzt hier große Nachteile zu generieren im internationalen Wettbewerb. Und deswegen muss ich ja irgendwann einen Mittelweg wählen. Und der andere Weg, der jetzt eben zunehmend auch versucht wird, ist dieses Spiel über Bande, was die Regulatorik treibt, dass man also versucht, zum Beispiel über Finanzierungsbedingungen oder Kapitalanlagebedingungen, die jetzt eben nachhaltiger ausgerichtet werden müssen, Druck auf die Unternehmen und die Unternehmensfinanzierung aufzubauen und von dort eben Einfluss zu nehmen auf nachhaltiges Wirtschaften in den Unternehmen.
Wie muss man sich das vorstellen über Bande? Dass quasi jetzt nicht das Unternehmen, sondern derjenige, der finanziert, reguliert wird und der muss dann dafür sorgen, dass die von ihm finanzierten Investments sich nachhaltig darstellen.
Zum Beispiel, zumindest muss also derjenige, der jetzt zum Beispiel einen Fonds verkauft an einen Privatanleger, der muss halt in seinen Informationen über dieses Produkt in Zukunft auch auf die Nachhaltigkeitsaspekte dort hinweisen und inwieweit die berücksichtigt wurden. Oder Versicherungen an institutionelle Investoren müssen dort entsprechend Strategien entwickeln, wie jetzt also dieses Thema des nachhaltigen Investments berücksichtigt wird. Es gibt ja heute schon eine ganze Reihe von nachhaltigen Investmentprodukten, die basierend auf Nachhaltigkeitseinschätzungen für die Unternehmen, meistens heutzutage sogar relativ automatisiert ablaufen, wo also große Fonds oder Investoren auf Basis von Nachhaltigkeitsratings dann eben auch Investitionsentscheidungen treffen und eben bestimmte Unternehmen ausschließen, weil sie ganz einfach nicht nachhaltig agieren oder sich nicht an bestimmte Standards halten. Also insofern ist da schon eine ganze Menge im Markt auch in Bewegung, was die Politik aber eben auch gerade nochmal durch Vorgaben in diesem Feld fördert.
Also kann man schon sagen, dass quasi jetzt aus vielen Bereichen dieser Druck aufgebaut wird. Ob das Regulatorik ist, ob das die Straße ist, ob das vielleicht auch einzelne Unternehmen sind, die vielleicht mit einem großen Volumen investieren wollen und da besonders auf nachhaltige Aspekte Wert legen. Das heißt, es ist schon so, man kann merken, dass es geht in so eine Richtung, deutlich stärker, als es bisher der Fall war.
Richtig, genau so würde ich es auch zusammenfassen. Es ist deutlich mehr aus der Wahrnehmung heraus, als das in der Vergangenheit der Fall war. Es gibt eben große Player, wie du schon selbst sagst, die da auch auf diesen Zug ein Stück weit aufspringen und versuchen, die Entwicklung zu treiben. Also international ist das zum Beispiel BlackRock oder in Deutschland ist es die Allianz, die also sich eine sehr dezidierte Nachhaltigkeitsstrategie gegeben haben und danach eben auch agieren und investieren. Und es gibt weltweite Initiativen für nachhaltige Kapitalanlage, auch von der UN getrieben oder von anderen Bereichen betrieben, von der Versicherungswirtschaft und Ähnlichen, die dann also versuchen, wirklich diese nachhaltigen Aspekte in der Kapitalanlage eben sehr viel stärker zu berücksichtigen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und damit auch Einfluss zu nehmen in den Unternehmen bis hinein in die Hauptversammlung der Unternehmen, der börsennotierten Unternehmen Einfluss zu nehmen.
War nicht BlackRock, Jeremy Reinhardt, war das nicht bis vor kurzem eins der rötesten Tücher, die man so im Fondsbereich haben konnte? Und auf einmal schwenken die um und transportieren wirklich Nachhaltigkeit als Aspekt?
Naja, dieses Thema verfolgen die, glaube ich, schon seit vielen Jahren eigentlich. Und sind ja einer der größten Investoren oder der größte Investor weltweit überhaupt. Und insofern ist diese Entwicklung, da sind natürlich vielleicht manchmal Dinge, die anders wahrgenommen werden, wo so Großkonzerne dann agieren. Aber in diesem Feld zumindest haben sie sich mal positioniert. Und ob sie denn das jetzt immer so tatsächlich nachhalten, da gibt es auch Untersuchungen dazu. Da kommt halt, sag ich mal, eine Allianz deutlich besser weg als eine BlackRock, was das tatsächlich Investment angeht, da sind die dann vielleicht dann doch nicht immer so nachhaltig aufgestellt, wie sie es vielleicht vorher erstmal vorgeben zu tun.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Hast jetzt gerade gesagt, dass die natürlich unterschiedlich dann auch vielleicht beurteilt werden und vielleicht auch eine Allianz positiver bewertet wird als ein BlackRock. Wie nachhaltig sind denn jetzt eigentlich dann auch diese Nachhaltigkeitsstrategien? Weil wir haben jetzt ja schon seit geraumer Zeit relativ robuste Konjunkturdaten, kommend aus einer sehr guten Konjunktursituation und auch irgendwie jetzt mal Deutschland isoliert betrachtet, so eine richtige Konjunktureintrübung ist ja nun doch nicht zu erwarten. Also das war ja lange Zeit so ein bisschen letztes Jahr, 2019, immer so eine Diskussion, aber es wird ja kein wirklicher Abschwung erwartet. Was passiert denn, wenn mal ein Abschwung kommen sollte? Nächste Wirtschaftskrise, was ist denn deine Einschätzung?
Die Frage ist gut, weil dann wird sich ja im Grunde erst wirklich zeigen, wie nachhaltig jetzt dieser Nachhaltigkeitsgedanke tatsächlich auch in den Köpfen mittlerweile drin ist und auch verfolgt werden soll, weil Nachhaltigkeit oftmals ja auch ein Stück weit Geld kostet und damit Wettbewerbsfähigkeit kostet. Und wenn es jetzt insgesamt zu einer konjunkturellen Eintrübung kommt oder zu einer, sagen wir mal, nächsten Finanzmarktkrise oder ähnlichem, dann kann man sich schon die Frage stellen, was passiert denn dann eigentlich? Ist das Thema dann völlig von der Agenda runter? Wir hatten ja nach der letzten großen Finanzmarktkrise 2008, 2009, da war das Thema Nachhaltigkeit vorher auch schon mal stärker auf der Agenda gewesen und nach 2008, 2009 Da spielte es gefühlt dann erstmal eine deutlich geringere Rolle. Das interessierte nur noch am Rande. Wenn die Politik es nicht hochgehalten hätte und die Interessenvertretungsorganisationen, dann wäre es vielleicht erstmal wieder komplett aus dem Fokus verschwunden worden. Fokus verschwunden. Also insofern ist das schon eine sehr berechtigte Frage, was denn dann eigentlich passiert. Die kann natürlich niemand so wirklich plausibel beantworten oder verlässlich beantworten. Inwieweit jetzt tatsächlich in der Gesellschaft auch schon dieser Nachhaltigkeitsgedanke verankert ist und dann stärker verfolgt wird, das muss man im Grunde abwarten. Was auf jeden Fall verankert ist, und das sind diese ganzen regulatorischen Vorgaben, die jetzt zum Beispiel in der EU mittlerweile sehr umfangreich sind und die jetzt also die nächsten Jahre, die Dinge, die dort geplant sind und in Umsetzung sind, die werden also die nächsten Jahre auch noch prägen. Und ich denke mal, die werden nicht so ohne weiteres zurückgenommen, wenn jetzt gerade eine wirtschaftlich schlechtere Phase kommt. Insofern ist, glaube ich, die Politik da tatsächlich dann auch weiter Treiber dieses Themas, muss sie letztlich auch sein, wenn man sich die Prognosen für das Klima eben auch anschauen, die Experten dort abgeben.
Aber wenn du jetzt sagst, dass die Politik der Treiber sein muss, ich meine, du bist ja in dem Thema jetzt wirklich schon recht lange auch bewandert, ist Nachhaltigkeit denn auch auf Unternehmensebene überhaupt ein attraktives Ziel?
Kann es sein, also das ist ja das, was man auch betriebswirtschaftlich versucht, dass man Nachhaltigkeitsthemen eben auch in wirtschaftliche Vorteile umwandelt und versucht, über Strategien, die jetzt, also weiß ich, in der Beschaffung oder wo auch immer, eben Nachhaltigkeitsaspekte stärker berücksichtigen, auch wirtschaftliche Vorteile zu generieren und nicht jetzt nur so ein Greenwashing zu betreiben. Ich habe mal irgendwie eine schöne Pressemitteilung, die ich rausgeben kann und meine Kunden nehmen mich vielleicht ein bisschen nachhaltiger wahr, sondern das tatsächlich mit Maßnahmen zu hinterlegen, die auch etwas bewirken und dann daraus eben aber auch ökonomische Vorteile zu ziehen.
Was meinst du, wird 2020 bis 2030 das Jahrzehnt der Nachhaltigkeit?
Ich hoffe es. Ja, also wenn wir die Klimaziele, die dort angestrebt sind und die sinnvoll sind, erreichen wollen, muss es das im Grunde werden, weil sonst sind die Ziele einfach nicht mehr zu erreichen. Und dann werden Auswirkungen entstehen, die wir alle heute nicht genau und verlässlich abschätzen können. Aber wenn die Prognosen so einigermaßen stimmen sollten, dann sind das ja schon ganz, ganz erhebliche Effekte, die dort auftreten werden. Wenn sie auch vielleicht in Europa nicht unmittelbar so stark sein werden wie vielleicht in anderen Regionen der Welt. Aber man sieht ja dann auch, dass wir dann eben durchaus sekundäre Effekte haben, wenn andere Kontinente oder Länder betroffen sind, was dann eben auch auf uns und unser Leben und unsere Gesellschaft hier wieder letztlich dann zurückwirkt. Also insofern müssen wir uns damit insgesamt als Bevölkerung stärker auseinandersetzen und müssen das versuchen, eben auch weiter hochzuhalten und diese Klimaziele auch letztlich zu erreichen.
Soweit einmal das Update zum Nachhaltigkeitsmanagement und zur Triple Bottom Line, wie das von Hans-Jürgen so schön ausgeführt wurde. Und man kann sehen, dass sich dieses Thema mittlerweile ja als Notwendigkeit wirklich zeigt und sich auf dem Weg in den Mainstream befindet. Ob Nachhaltigkeit jetzt als sexy, attraktives Thema zu sehen ist, das muss man, glaube ich, mittelfristig dann abwarten. Aber es wird wohl kein Weg dran vorbeigehen, gerade auch, wie das ja schon auch gezeigt wurde, durch die regulatorischen Eingriffe. Soweit für heute. Sorry für die etwas rumpelige Audioqualität. Wir haben mitbekommen, dass das in der Übertragungsqualität über diese Plattform nicht so optimal funktioniert hat. Nur haben wir leider keine andere Zeit gefunden, uns persönlich zu treffen zum Aufnehmen, was wir aber fürs nächste Mal auf alle Fälle wieder machen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wirtschaft hoch 2. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.